Ja, euch allen erstmal von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und am Anfang meiner Predigt bete ich noch. Allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Gnade in Jesus Christus. Wir danken dir, Jesus Christus, für das Kreuz, das du auf dich genommen hast, für uns, ganz persönlich. Dadurch haben wir die Erlösung. Dadurch ist die Gnade Gottes da. Bitte segne jetzt auch die Predigt. Schenk du Gnade durch deinen Heiligen Geist, dass die Menschen hier in ihrer Seele angerührt werden, denn dein Wort hat die Kraft, allein durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ja, für was oder wen können sich Menschen, zum Beispiel hier in Deutschland, eigentlich noch so richtig voll begeistern? Wir haben ja keinen Messi in unserer Fußballnationalmannschaft, aber vielleicht, wenn die deutsche Nationalmannschaft mal extrem gut spielen würde und sogar Weltmeister würde, wie zum Beispiel 2014, kann ich mich noch gut daran erinnern, was für eine Begeisterung hier war. Längst vergangene Zeiten. Oder vielleicht, wenn man selbst mal einen Hauptgewinn, 10 Millionen Euro gewinnen würde, wärst du dann begeistert? Ja, so ein bisschen vielleicht, ne? Ist ja nur Geld. Also ich wäre schon etwas begeistert. In der deutschen Sprache, also in unserer deutschen Sprache, hängt ja das Eigenschaftswort begeistert sein mit dem Hauptwort Geist sprachlich eng zusammen. Im Englischen gibt es das nicht, so viel ich weiß. Also wenn Geist begeistert, hängt schon irgendwie zusammen. Und wenn jemand sagt, ja, davon bin ich total begeistert, dann könnte man schon ableiten, dass diese ausgedrückte Begeisterung auch durch die innere Einstellung ausgedrückt wird. Denn wenn ein Mensch wirklich anhaltend von etwas begeistert ist, dann ist es ihm nicht nur wichtig, sondern auch wertvoll und erzeugt einen besonderen Sinn und sogar Freude im Leben. Wenn man begeistert ist, hat man doch auch eine Freude und umgekehrt. Also wenn Leute, die ich kenne, sagen, dass ihr Hobby, zum Beispiel Malen oder Marathonlaufen oder Gärtnern oder was auch immer, sie total begeistert, dann kann ich das etwas nachvollziehen, aber irgendwie auch nicht ganz. Ich kann mich auch für Dinge begeistern, für meine Familie zum Beispiel, für meine Frau, für Menschen. Aber die allergrößte und beständigste Begeisterung, die ich nun seit 50 Jahren habe, liegt in meinem Herrn und Erlöser Jesus Christus. Er hat mich aus einem verlorenen Leben gerettet und mich völlig erneuert. Wer mich vor über 50 Jahren gekannt hätte, der würde sagen, das ist ein ganz anderer Mensch, das ist nicht Klaus. Er hat mich gerettet und erneuert. Und deshalb bin ich auch noch seit über 50 Jahren immer noch von Jesus Christus begeistert und will das auch bleiben. Halleluja, darf man noch mal sagen. Ich bin von Jesus total begeistert. Aber wie steht das bei dir? Hast du persönlich diese Erlösung, Errettung durch Jesus Christus erlebt? Und würdest du sagen, du bist auch begeistert von Jesus? Also wenn ich so manche Christen, ich will das jetzt nicht richten sagen, sondern nur als Beobachtung, wenn ich also manche Christen sehe, wie sie beständig und treu in Gottesdienste gehen, sich gute Predigten anhören, vielleicht sogar getauft sind, das heilige Abendmahl nehmen, aber trotzdem scheint da was zu fehlen. Und ich denke, bei manchen ist das gar nicht geschehen, diese wirkliche Erlösung, sondern sie glauben zwar an Jesus, halten das auch alles für richtig und gut, aber oft fehlt das Wichtigste, das Entscheidende in ihrem religiösen Leben, die geistliche Neugeburt durch Gottes Geist. Das sagt nicht ich, das sagt Jesus. Und mein Predigtthema lautet die Neugeburt durch den Heiligen Geist. Und ich lese jetzt den Predigttext vor, der steht in Johannesevangelium Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. Da heißt es: Einer von den Männern des jüdischen Gerichtshofes war der Pharisäer Nikodemus. Mitten in der Nacht kam er zu Jesus. Meister, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Deine Taten beweisen, Gott ist mit dir. Daraufhin erwiderte Jesus: Ich sage dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Verständnislos fragte der Pharisäer: Was meinst du damit? Wie kann ein erwachsener Mensch neu geboren werden? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Aber Jesus wiederholte nur: Niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist neu geboren wird. Andere Übersetzung: Wer nicht gereinigt wird und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches, vergängliches Leben erzeugen. Aber der Geist Gottes gibt das neue, das ewige Leben. Wundere dich deshalb nicht, wenn ich dir gesagt habe, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wie er will. Du spürst ihn auch, aber du kannst nicht genau erklären, woher er kommt und wohin er geht. So kann man auch nicht erklären, wie Menschen aus Gottes Geist neu geboren werden. Aber wie geschieht so etwas? Fragte Nikodemus noch einmal. Ich habe die Predigt in drei Hauptpunkte unterteilt. Erstens, die geistliche Neugeburt als Voraussetzung für das Reich Gottes. Zweitens, wie erlebt ein Christ die geistliche Neugeburt? Drittens, wie wirkt sich diese geistliche Neugeburt im Leben aus? Punkt 1, die geistliche Neugeburt als Voraussetzung für das Reich Gottes, beziehungsweise um überhaupt da hineinzukommen. Also, von unserem Text her, da kommt spät in der Nacht ein hoch angesehener, sehr gebildeter Mann zu Jesus Christus. Es ist der Pharisäer Nikodemus. Und der will unbedingt zu so später Stunde noch mit Jesus sprechen. Heimlich, um nicht tagsüber von den Leuten gesehen zu werden. Denn das könnte große Probleme mit seinen Amtskollegen, den anderen Pharisäern und hohe Priestern geben. Denn die Pharisäer und Schriftgelehrten waren mehrheitlich sehr ablehnend und feindselig gegenüber Jesus eingestellt. Aber die Wundertaten und Reden von Jesus hatten Nikodemus sehr beeindruckt und sogar neugierig gemacht. Er beginnt das Gespräch mit den Worten: Meister, also Rabbi, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott gesandt bist. Deine Taten beweisen, Gott ist mit dir. Typisch hochgestellter Theologe, Wissender: Ja, wir wissen. Du bist ein Lehrer, wir wissen es ja. Die streng religiösen Pharisäer waren sehr stolz auf ihr angeblich hohes Wissen. Wie vielleicht der Papst, Kardinäle, Bischöfe. Die wissen angeblich auch alles und vor allen Dingen religiös meistens alles besser, wie die Laien. Also da kommt so ein Mann und sagt, ja, wir wissen ja schon, du bist ein Lehrer. Und wahrscheinlich wollte Nikodemus so eine religiöse Diskussion auf Augenhöhe. Ich bin ein Lehrer, du bist ein Lehrer, mehr nicht. War vielleicht seine Einstellung. So ein bisschen diskutieren, wie wir es manchmal in der Fußgängerzone machen, über den Glauben, auf gleicher Augenhöhe. Aber Jesus lässt sich darauf gar nicht ein. Er will nicht mit Nikodemus so eine Diskussion auf Augenhöhe. Nein, er kommt gleich auf den wichtigsten Punkt. Ganz krass. Er zeigt den so angeblich wissenden Gelehrten Nikodemus, wie wenig er eigentlich wirklich weiß. Jesus sagte in vielen Begegnungen immer sehr eindeutig, dass es ihm im Glauben an Gott nicht in erster Linie um religiöse Formen, wie bestimmte Sabbatregeln, wie man sich verhalten soll, Reinigungsregeln und so weiter ging. Wenn diese vielleicht auch manchmal hilfreich und sinnvoll sein können, nein, Jesus geht es hier um den total entscheidenden Punkt, den Hauptpunkt, der entscheidend ist. In Vers 3, darauf erwidert Jesus, ich sage dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Das sagt er ihm. Er will gar nicht groß darum diskutieren, sondern er sagt es gleich klar heraus. Jesus spricht hier von der absoluten Voraussetzung einer geistlichen Neugeburt oder Wiedergeburt, wie wir es nennen, im Geist des Menschen. Und diese geistliche Neu- oder Wiedergeburt ist absolut notwendig, um überhaupt das Reich Gottes wahrzunehmen. Hier steht wörtlich zu sehen, überhaupt wahrzunehmen. Das bedeutet doch, dass alle religiösen Gebots- und Verbotsschriften der Pharisäer und überhaupt diese ganzen religiösen Vorschriften nicht ausreichen, um das Reich Gottes überhaupt wahrnehmen zu können. Aber auch unsere gut gemeinten christlich-kirchlichen Traditionen, Babytaufe, Abendmahl, gute Werke, können uns nicht dahin bringen. Es reicht nicht aus, als wenn man mit einer Leiter versucht, den Mond zu erreichen. Es wird nie klappen, solange die Leiter auch ist. Man kann durch bloße Religion, so beeindruckend sie auch scheint, das Reich Gottes nicht sehen noch hineintreten. Aber da kommt selbst ein so hochgebildeter jüdischer Pharisäer wie Nikodemus schnell an die Grenzen seines Verständnisses. Verständnislos fragt der Pharisäer, was meinst du damit, Jesus? Wie kann denn ein erwachsener Mensch neu geboren werden? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ja, Nikodemus denkt da in ganz normalen menschlichen Bezügen. Wie kann sowas geschehen? Das ist doch unmöglich. Was meint Jesus mit geistlicher Neugeburt, geistlicher Wiedergeburt? Das hören wir manchmal sogar von anderen Religionen. Auf keinen Fall aber meint Jesus damit, immer wieder als Mensch oder Tier geboren zu werden, wie in einer Reinkarnation, wie das zum Beispiel Hindus und Buddhisten glauben, ein ständiger Kreislauf von Wiedergeburten als Mensch oder als Tier oder als Kuh oder was auch immer. Das meint Jesus nicht. Die Hindus glauben, wenn man ständig Inkarnation wiedergeboren wird und ist dann ein vollkommenes Wesen, dann geht man auf ins Nirvana. So nennen die das. Und Nirvana bedeutet das völlige Aufgehen ins Nichts. Da ist kein Körper dann mehr. Das meint Jesus hier auf keinen Fall. Jesus gebraucht das Bild eines Windes, den man zwar nicht sehen, aber durchaus spüren und wahrnehmen kann in seinen gewaltigen Kraftwirkungen. Also eine geistliche Neugeburt ist absolut notwendig, um Gottes Reich wahrzunehmen und in Gottes Reich zu kommen. Ja, aber trotzdem, wie kann das geschehen? Die Frage bleibt. Jesus wiederholt nur wieder, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist neu geboren wird. Ein Mensch kann immer nur menschliches, vergängliches Leben zeugen, aber der Geist Gottes gibt das neue, das ewige Leben. Also Jesus wiederholt gegenüber Nikodemus nochmal ganz deutlich die Voraussetzungen, um in das Reich Gottes, wir sagen in den Himmel, ins Himmelreich Gottes zu kommen. Die innere geistliche Neugeburt durch Gottes Geist. Menschen können das nicht machen, wenn sie noch so hochstehend sind, weder ein Papst noch ein Kardinal oder wer auch immer kann das nicht machen, sondern nur Gott allein gibt dieses neue geistliche Leben in einen bekehrten, gläubigen Christen hinein. Früher im Alten Testament gab Gott den Heiligen Geist nur wenigen besonderen Menschen, wie zum Beispiel Propheten, wie Jesaja oder Königen wie David. Der Heilige Geist konnte aber auch wieder von ihnen genommen werden, wenn sie ungehorsam wurden, Gott ungehorsam wurden. Im Neuen Testament, im Neuen Bund, in dem wir ja stehen, ist die Heilsgeschichte seit dem Kreuzestod Jesu eine völlig andere. Seit Pfingsten vor 2000 Jahren kam und kommt der Heilige Geist in alle Menschen, die sich Jesus Christus im festen Glauben anvertraut haben. Wir lesen das in Apostelgeschichte 2,38 nach dem Pfingstgeschehen. Petrus sprach zu ihnen, ändert euer Leben und wendet euch Gott zu. Lasst euch auf den Namen Jesus Christus taufen zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Das ist eine Verheißung, die auch uns, die auch dir, auch mir gilt. Aber ich möchte den geschilderten Ablauf hier nochmal verdeutlichen. Erstens Bekehrung. Das heißt, ein Mensch erkennt seine Sündhaftigkeit, Verlorenheit vor dem heiligen Gott und er entscheidet sich, das Gnadenangebot Gottes und nimmt damit die Vergebung und Erlösung durch Jesus Christus im Glauben ganz persönlich für sich an. Das ist Bekehrung. Das dürfen, das sollen wir tun. Zweitens Glaubenstaufe. Der an Jesus Christus gläubig gewordene Mensch lässt sich als äußeres Zeichen, als Gehorsam deines Glaubens auf den Namen Jesus Christus taufen. Die Wassertaufe ist ein Bild der inneren Reinigung. Sie macht nicht die innere Reinigung, aber sie ist ein Bild dafür, von den Sünden und der Schuld abgewaschen zu werden. Glaubenstaufe. Das Neue Testament kennt nur die Glaubenstaufe nach der Bekehrung. Drittens, geistliche Neugeburt. Gott allein schenkt durch seinen Willen den Heiligen Geist in den wirklich gläubigen Christen. Und dadurch geschieht die innere geistliche Neugeburt, die Jesus hier den Nikodemus versucht zu erklären und deutlich zu machen, dass es darum geht. Eine andere wichtige Bibelstelle dazu ist Titus 3, 5, Vers 5 und 6. Und seine, also Gottes Barmherzigkeit war es, die uns durch eine Neugeburt zu neuen Menschen gemacht hat. Das war das Werk des Heiligen Geistes, den Gott uns durch unseren Erlöser Jesus Christus im reichen Maße geschenkt hat. In der Apostelgeschichte gibt es unterschiedliche Handlungsweisen Gottes, wie und wann er Christen nach seinem Willen den Heiligen Geist gibt. Beim römischen Hauptmann Cornelius und seinen Angehörigen, wir können es in Apostelgeschichte 10 lesen, kam der Heilige Geist schon auf sie herab, als sie mit gläubigen und offenen Herzen der Predigt des Petrus zuhörten. Sogar vor der Taufe. Also Gott ist nicht an irgendwelche Rituale gebunden. Er gibt den Geist. Wir können das nicht bestimmen. Dann bei den äthiopischen Finanzminister war es nach der Taufe, Apostelgeschichte 8, 38. Und bei dem Samariter Simon, der ein Magier war, wurde trotz seines Bekenntnisses und trotz der Taufe ihm der Heilige Geist verwehrt. Warum? Weil sein Glaube nicht echt war. Er wollte nicht mit seiner Sünde brechen. Wir wissen nicht in dem Zusammenhang, ob er noch wirklich richtig gläubig wurde, aber das wissen wir nicht. Aber es ist ein Beispiel, Menschen können das nicht machen, Gott schaut das Herz an. Und echter Glaube an Jesus ist nicht eben ein bloßes Fürwahrhalten, ja, ich glaube ja auch irgendwie an Jesus, ich glaube ja auch irgendwie an Gott, ja, das mag alles sein, aber man weiß es ja nicht, aber es ist ja schön, wenn man so ein bisschen Glauben hat. Das sagen mir auch immer wieder Leute in der Fußgängerzone, was wollen Sie denn, ich bin doch auch Christ, sage ich, ist ja schön. Und dann können Sie mir ja auch mal sagen, wie man Christ wird. Zum Beispiel, wenn ich ein Moslem wäre, es gibt ja viele Muslime in Deutschland, und die fragen dich als Christen, dann sagen sie mir doch mal, wie werde ich Christ? Und die meisten sagen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich sage, wieso, Sie sind doch Christ. Wie sind Sie denn Christ geworden? Ja, gehen Sie mal in die Kirche, in den Dom, fragen Sie den Pastor, fragen Sie den Bischof, fragen Sie jemand anders, aber nicht mich. Ich sage, ja, komisch. Wenn Sie einen Moslem fragen würden, wie werde ich Moslem? Die meisten können Ihnen das sagen. Die Schahada, das islamische Glaubensbekenntnis, und dann werden Sie Moslem. Und Sie als Christ können jemandem nicht sagen, wie man Christ wird? Das kann nicht sein. Ich sage, Christ kommt doch von Christus. Christus annehmen, sich zu Christus bekehren. Also die meisten wissen es nicht, weil sie es selber nicht erlebt haben. Das ist doch schrecklich in unserem Land, dass viele scheinbare Christen im Inneren das nicht erlebt haben. Also ich finde es einfach schrecklich. Deshalb mag ich auch lieber den Begriff Anvertrauen als Glauben. Im Deutschen jedenfalls klingt Glauben ja so, ja, ich glaube, morgen scheint die Sonne, kann aber auch regnen. Aber Genaues weiß man nicht. Aber so ist der christliche Glaube nicht. Der christliche Glaube ist ein Überzeugtsein von Tatsachen. Deshalb finde ich Anvertrauen. Ich vertraue mich Jesus an, fester, stabiler. Man vertraut sich Jesus fest an, man vertraut sich Gott an, wie in einer echten Trauung, Mann und Frau. Wenn ich sage, ich bin mit meiner Frau verheiratet, dann weiß ich das auch noch morgen. Und dann ist das nicht, ach, bin ich eigentlich verheiratet, bin ich nicht? Nein, es ist eine Trauung, es ist amtlich, ich bin verheiratet. Und wenn ich Jesus Christus angenommen habe und ich habe mich ihm anvertraut, dann ist das fest und dann muss das auch fest in mir sein. Aber die Bekehrung und der Glaube ist eben das Tun des Menschen. Das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist und die daraus entstandene geistliche Neugeburt ist aber allein das Wirken Gottes. Und Gott allein kann in unser Herz, in unsere Seele schauen, ich nicht, wie du, wie jemand wirklich zu Jesus steht. Das kann nur Gott. Und ich hatte als junger Christ, nachdem ich gläubig geworden war, manchmal innere Krisen und sogar große Zweifel. Dass ich dachte, bin ich überhaupt ein Christ? Bin ich überhaupt wiedergeboren oder neugeboren? Und dann hat mir mal ein älterer Bruder, so ungefähr in meinem Alter damals, geholfen. Der sagte, vertrau dich Jesus Christus an und vertrau dich Gottes Wort an. Vertrau dich nicht oder verlass dich nicht auf deine Gefühle. Gefühle sind schwankend. Mal fühlt man sich gut, mal fühlt man sich weniger gut, mal fühlt man sich vielleicht depressiv, manchmal fühlt man sich total begeistert. Verlass dich nicht auf deine Gefühle, sondern setz dein Vertrauen auf die Zusagen Gottes allein. Auf die Bibel, auf das Neue Testament, auf die Aussagen Jesu. Das ist unser Fundament, nicht meine oder deine Gefühle oder Meinung. Ja, Christen, wir Christen haben die Zusagen Gottes, dass wir die innere Gewissheit gestützt auf das Wort Gottes haben können. Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Römer 8, 16. Das ist eine feste Zusage. Dann noch der dritte Punkt. Aber wie sieht ein vom Heiligen Geist erfülltes Leben aus? Oder wie kann es aussehen? Wenn ein Christ wirklich gläubig geworden ist und den Heiligen Geist empfangen hat, ist etwas wirklich Neues im Inneren entstanden. Manchmal wirkt sich das auch nach außen oder sollte sich das natürlich auch nach außen auswirken. 2. Korinther 5, 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, ein Neues ist geworden. Das sagt Gott. Und diese von Gottes Geist neue Schöpfung im Christen zeigt sich eindeutig an guten Früchten, die dieser Mensch nach und nach hervorbringen wird. Wir freuen uns ja auch jetzt im Sommer, wenn Kirschen da sind, Äpfel, allerlei Früchte, wir haben es auch im Garten. Und eigentlich denken wir, das ist doch normal, ne? Also wenn ein Kirschbaum nie Kirschen hervorbringt, sondern nur Blätter oder eine Weinrebe nie Trauben, dann denkt man doch, da stimmt irgendwas nicht. Und so sollte es doch auch im Christenleben sein, wenn der Heilige Geist wirkt, dann werden Früchte entstehen. Wie Jesus das in Johannes 15 sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und da werden Früchte entstehen. Und Jesus sagt sogar in Matthäus 7, Vers 16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Natürlich an den guten Früchten geht es auch um falsche Propheten, falsche Lehrer, dass man sie prüfen kann an ihren Früchten. Also das bedeutet, man kann viel über den christlichen Glauben reden, predigen, diskutieren, aber entscheidend sind die Auswirkungen, die Früchte im Leben. Und welche Frucht bringt ein Mensch nun, ein Christ, hervor? Nun ist es aber nicht so, dass ein Christ durch den Heiligen Geist zu einem willenlosen Automaten gemacht wird. Der Heilige Geist ist keine versklavende Macht. Wir werden nicht zu Automaten, sondern der Heilige Geist lässt uns die Freiheit, sich für sein Wirken und Leiten entscheiden zu können oder auch sich zu verschließen. Wir können den Heiligen Geist betrüben, Epheser 4, Vers 30, wir können ihn sogar dämpfen, 1. Thessalonicher 5, Vers 19, wir können ihn hindern, dass wir geistlich nicht wachsen wollen, dass uns das egal ist. Eben, ein Christ behält die volle Freiheit und damit auch die volle Verantwortung vor Gott. Wenn wir nicht frei wären und frei entscheiden und handeln könnten, hätten wir auch gar keine Verantwortung. Aber die Bibel sagt ja, das haben wir gestern gelesen, 2. Korinther 5, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Jesu erscheinen, wir Christen, was wir in unser Leben hervorgebracht haben. Also Gott ist kein Diktator, der uns zwingt, sondern er möchte, dass wir ihn aus Liebe dienen und gehorchen. Und aus eigener Kraft können wir das nicht. Durch den Heiligen Geist gibt er uns die Kraft, sonst würden wir es nicht mehr ansatzweise schaffen. Ich würde dann auch nicht in die Fußgängerzone gehen, ich würde auch nicht anderen Menschen das sagen können, weil ich es als Nicht-Christ nicht konnte. Ich konnte nicht so mit Menschen reden. Und ein wunderbarer Vers steht in Römer 8, Vers 26. Ebenso kommt auch der Heilige Geist unserer Schwachheit zu Hilfe, denn wir wissen nicht einmal, was wir beten sollen, wie es vor Gott richtig ist, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen, unaussprechlichen Worten vor Gott. Wir sind also schwach. Und Menschenfurcht ist ganz menschlich. Oder sage, ich kann das nicht, ich kann dies nicht, das kenne ich aus meinem Leben. Und dass ich hier stehen kann und so frei sprechen kann, das ist allein Gnade von Gott. Konnte ich früher nicht. Preis den Herrn. Wenn wir uns also als neugeborene Christen völlig vom Geist Gottes leiten und regieren lassen, dann sind wir an Gottes Kraftquelle angeschlossen. Der Heilige Geist ist eine Person, aber auch eine Kraftquelle. Wenn ich nur mit meinen Möglichkeiten rechne, was ich kann, dann komme ich ja ganz schnell an Grenzen. Und ich finde das so toll, was Magdalene sagte, man kann die Menschenfurcht überwinden. Durch Gottes Kraft. Und das ist doch das Wichtigste, dass wir Gottes Kraftquelle haben. Das ist die größte Kraftquelle und wir sollten sie nutzen. Wie das Bild, ich würde nicht versuchen, mit einem Ruderboot über den Atlantik zu rudern, um irgendwo in Amerika anzukommen. Da würde ich schnell am Ende meiner Kräfte sein. Aber wenn ich dann in ein Boot steige mit einem guten Antrieb, dann weiß ich, ich komme an. Und so ist auch der Heilige Geist eine Kraftquelle, die uns befähigen will, seine Zeugen zu sein, ihn zu bezeugen, begeistert zu sein. Begeistert. Das schenkt der Heilige Geist, was ich vorhin sagte. Und wenn du nicht begeistert bist von Jesus, dann fehlt dir die Kraft des Heiligen Geistes. Ich meine damit nicht, dass man immer nur Halleluja sagt und spricht und alles gut, aber wenn man es nie macht, dann fehlt doch was. Geht es uns allen nur so schlecht, dass wir nicht mal sagen, Halleluja, preist den Herrn, preist Jesus. Wollen wir das nur den Pfingstlern oder den sogenannten Charismatern überlassen? Wir haben doch auch den Heiligen Geist. Der ist doch hier präsent, der will doch in dir präsent sein. Also zum Begeistertsein und zur Freude muss man nicht in den Keller gehen, damit es niemand sieht. Das sagt man ja uns Norddeutschen nach. Wenn wir uns freuen, geh lieber in den Keller, sonst sieht es noch jemand. Der Philosoph Friedrich Wilhelm Nietzsche, der hat vor 140 Jahren gesagt, sein Vater war Pastor, der ist aber früh verstorben. Erlöster müssten mir die Christen aussehen, damit ich an ihren Erlöser glauben kann. Gut, er war Atheist, ein Gottesleugner, aber hat er nicht ein bisschen recht? Erlöster, begeisterter, von Jesus reden? Wir haben doch die Verheißung der Ewigkeit, ewig bei Gott zu sein, beschenkt zu werden, mehr als 10 Millionen oder so. Wir haben die Ewigkeit vor uns, wo kein Tod, kein Schmerz, kein Leid, nur noch ewige Glückseligkeit. Freuen wir uns da überhaupt drauf oder sagen wir, ach nee, ich will lieber zu Hause bleiben, mein Garten, mein Haus, dann weiß ich, was ich habe. Nein, wir haben doch eine wunderbare Verheißung und das sage ich auch den Leuten. Nicht, weil ich mir das ausdenke, das ist kein Märchen, das steht doch so in der Bibel. Wir sind doch biblisch und wollen biblisch sein, dann können wir das doch auch weitergeben als Freude. Dazu möchte ich uns Mut machen. Und die wichtigsten Früchte werden in Galater 5, 22 genannt, die sind bekannt. Dagegen bringt der Heilige Geist in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Und die größte Frucht, von der sich alles andere eigentlich ableitet, ist die Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Diese Liebe haben wir und wir sollen diese Liebe zum Ausfluss bringen, dass Menschen das erfahren. Ich komme zum Schluss. Also der Herr Jesus Christus lädt uns, lädt dich ein wirklich geisterfülltes, neues Leben durch den Heiligen Geist zu bekommen. Ja, mehr noch, der liebende Jesus sprach damals und auch heute noch zu geistlich toten Namenschristen. Offenbarung 3, Vers 20. Da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören und die Tür öffnen wird, zu dem werde ich eingehen und zusammen mit ihm ein Festmahl feiern und er mit mir. Das sagt Jesus. Laodicea. Eine geistlich tote Gemeinde, eine selbstzufriedene, aber reiche Gemeinde, wo Jesus draußen war. Und er wollte hinein, aber nicht mit Gewalt, sondern er klopft an, er ruft, er bittet. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass du ihm überhaupt das erste Mal oder wieder ganz neu in dein Leben reinlässt. Und er möchte dich verändern, dass diese guten Früchte wie Liebe, Freude, Frieden, Geduld, was gibt's Größeres, dass das wieder wächst, dass das reift. Und Jesus möchte ja, dass wir Frucht bringen. Und auch, dass wir diese Freude empfinden, die Liebe. Das will Jesus durch seinen Geist in uns, in dir und in mir immer wieder neu wirken. Und wenn dich das jetzt angerührt hat, bin ich gerne bereit, nach dem offiziellen Gottesdienst, kannst mich gerne ansprechen, zu beten, dass du Jesus annimmst oder neu. Nicht nur ich, hier auch Andreas, der da vorne sitzt, oder andere. Dann beten wir gerne mit dir, weil das ist das Wichtigste, was Jesus Nikodemus sagte, du musst vom Neuen geboren werden, damit du überhaupt in den Himmel zu Gott kommen kannst. Dann nützt dir deine ganze religiöse, christliche Tradition gar nichts, sondern allein die Bekehrung, die Wiedergeburt, die Bekehrung zu Jesus Christus und die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Und das möge Gott durch sein Wort und durch seinen Geist in und unter uns wirken. Amen. Und wir stellen uns jetzt noch unter den Segen unseres Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen in Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir nehmen noch mal Platz und hören auf einen Nachklang, auf ein Postludium.